Wir beten. Unser Herr und Gott, nichts ist so kostbar und so schön, als dich, unseren Vater, zu erhöhen. Was für eine Wahrheit. Herr, lehre uns, dir als deine Kinder in dieser Herzenshaltung nahe zu kommen, dass wir dich ehren als unseren Vater. Und erkennen, Herr, was für ein kostbares Privileg es ist. So steh uns bei, Herr, auch in dieser Stunde, dass dein Wort unsere Herzen durchdringt und uns antreibt zur Anbetung, zur Verehrung, zum Lob deines Namens und zur Gewissheit und Zuversicht, dass wir zu dir gehören. Herr, wir bitten dich um deine Gnade. Amen. Wir wollen heute mit der Serie fortfahren, Kennzeichen eines Christen. Wir haben schon einiges behandelt, was einen Christen eigentlich ausmacht, was irgendwie im Leben eines Christen vorhanden sein sollte, was einen Christen unterscheidet von jemandem, der nicht zu Christus gehört. Und heute wollen wir nun mit dem nächsten Kennzeichen fortfahren und wir schlagen dazu auf Galaterbrief Kapitel 3 und lesen die Verse 24 bis 26. Galater Kapitel 3 ab Vers 24. Also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Das Kennzeichen, das wir heute behandeln wollen, ist Gotteskindschaft. Gotteskindschaft. Und es passt ein bisschen auch zu dem Thema, was wir heute Morgen hatten, mit den Söhnen Gottes. Gotteskindschaft ist ein höchst erstaunliches Kennzeichen eines Christen. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr kann man auch und sollte man auch darüber staunen, was das eigentlich beinhaltet, was das umfasst und was es bedeutet. Ein bekannter Autor, J.I. Packer, er sagt Folgendes: Wenn du beurteilen möchtest, wie gut jemand das Christentum versteht, dann finde heraus, wie sehr er darüber nachdenkt, ein Kind Gottes zu sein und Gott als Vater zu haben. Wenn dieser Gedanke nicht seine Verehrung und sein Gebet und seine ganze Lebensausrichtung anregt und kontrolliert, dann bedeutet es, dass er das Christentum nicht gut verstanden hat. Das Bewusstsein, ich bin ein Kind Gottes und Gott selbst ist mein Vater. Ja, es gehört zum Kern des Christentums. Es ist ein Kennzeichen eines Christen. Christen sind adoptierte Kinder Gottes. Und wir wollen uns diese Wahrheit unter zwei Aspekten anschauen. Erstens, eine neue Familie. In der Zeit des Neuen Testaments war das Thema Adoption viel verbreiteter, als es heutzutage ist. Denn es wurden nicht nur Kinder adoptiert, wenn man selber keine Kinder hatte, und es wurden auch nicht hauptsächlich Kinder adoptiert, die keine Familie mehr hatten, sondern das Thema Adoption spielte eine wichtige Rolle im öffentlichen Leben. In der römischen Kaiserzeit haben häufig hochgestellte, reiche Familien andere Kinder adoptiert. Manchmal waren es Sklaven, aber auch oft freie Personen, die adoptiert wurden. Das heißt, anstelle eines Kindes angenommen. Adoption heißt, an Kindes statt angenommen. Ein Junge wurde zum Beispiel aus einer anderen Familie herausgekauft, eine Familie gab der eigentlichen Familie Geld dafür, dass dann der Junge nicht mehr zu der Familie gehörte, in die er hineingeboren wurde, sondern nun zu der neuen Familie gehören sollte, mit allen Pflichten, aber auch allen Privilegien. Ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel Julius Caesar. Haben wir alle schon mal von gehört. Er hat seinen Großneffen Octavian adoptiert, damit dieser sein Erbe und sein Nachfolger sein sollte. Und er wurde damit als Sohn Caesars ausgewählt und auch vor dem Gesetz offiziell als familiengehöriger und vollwertiges Kind Caesars angesehen. Und hier geht es vor allem um einen rechtlichen Stand. Adoption ist nicht das gleiche wie Rechtfertigung, obwohl das manchmal verwechselt oder auch manchmal vermischt wird. Tatsächlich ist es wahrscheinlich so, dass dieses Thema Adoption gar nicht so häufig behandelt wird, weil man denkt, es gehört irgendwie vielleicht zur Rechtfertigung dazu. Adoption ist nicht das gleiche wie Rechtfertigung. Obwohl es einige Parallelen gibt, sowohl bei der Rechtfertigung wie auch bei der Adoption, geht es um den Wechsel eines Standes. Und zwar um etwas, was außerhalb von uns stattfindet. Nicht aufgrund dessen, was wir geleistet haben, aufgrund dessen, was wir verdient haben, aufgrund dessen, was wir getan haben, sondern es ist der Wechsel eines Standes außerhalb von uns, außerhalb sozusagen unserer Kontrolle oder unseres Verdienstes. Bei der Rechtfertigung erklärt Gott alle gesetzlichen Anschuldigungen gegen einen Sünder für bereinigt. Jesus Christus ist der gerechte Stellvertreter. Er nimmt unseren Platz ein. Wir sind die Verbrecher. Er nimmt unseren Platz ein und er hat alles aufgebracht, was nötig war, um für unsere Schuld aufzukommen. Also vor dem Strafgericht Gottes bedeutet Rechtfertigung, dass wir freigesprochen werden. Der Mensch wird aufgrund von Jesus Christus offiziell und vor dem Gesetz für gerecht erklärt. Keine Gesetzesübertretung, keine Sünde, keine Anschuldigung wird mehr strafrechtlich vor dem Gericht Gottes gegen die erhoben, die in Christus Jesus sind. Und wir können uns vorstellen, bei so einem Strafprozess, wenn ein Mensch als ein Gericht als freier Mann verlassen darf, wenn tatsächlich dieses Urteil gefällt wird, okay, du bist freigesprochen, tatsächlich, du hast einen Bürgen, er hat alles für dich bezahlt, du darfst gehen. Keine Anschuldigung wird mehr gegen dich erhoben. Wir können uns vorstellen, sowohl der Mann, der das Gericht verlässt, als auch der Richter, sie hoffen, dass sie einander nie wiedersehen. Also hier in dieses Gericht möchte ich bloß nicht wieder, diesen Richter möchte ich bloß nicht mehr sehen. Ich bin froh, dass ich hier raus bin. Doch wir sehen, dass der göttliche Richter, Gott ist nicht nur Richter, der freispricht, er ist auf der anderen Seite auch ein Vater, der zu sich nach Hause einlädt. Er ist nicht nur Richter, er ist auch Vater und er adoptiert alle gerechtfertigten Gläubigen als seine Kinder. Also stell dir mal vor, da ist eine Reihe von Strafgefangenen. Sie sind alle der Sünde überführt worden, der Schuld, Gesetzesübertretung. Und sie kommen nun alle vor Gericht und der Richter, er steht dort. Und tatsächlich wird für alle ein Bürger gefunden, jemand, der für all ihre Schuld bezahlen kann. Und sie werden freigesprochen. Und dann ist der gleiche Richter, der dieses Urteil trägt, sagt, okay, und nun, ihr seid frei, aber ich möchte euch noch mehr schenken als die Freiheit. Kommt zu mir nach Hause. Ich will euch als Söhne in meine Familie aufnehmen. Ich will für euch sorgen. Ich möchte nicht nur, dass ihr aus dem Gefängnis heraus nun frei leben dürft. Ich möchte, dass ihr zu mir gehört. Eine unvorstellbare Situation in in dieser Welt. Aber genau das ist das, was Gott in seinem Wort uns aufzeigt. Er ist nicht nur Richter, er ist auch Vater. Und bei der Adoption geht es nicht mehr um Schuld und Strafe. Wir könnten sagen, es ist nicht mehr das Strafrecht, sondern jetzt geht es um das Zivilrecht. Es ist auch ein rechtlicher Status, der geändert wird, aber hier geht es nicht mehr um Schuld und Strafe, sondern es geht nun um das Zivilrecht. Zu wem gehöre ich? Es geht um eine Gnade, die über die Rechtfertigung hinausgeht. Das ist das Bemerkenswerte. Es geht um die sichere Beziehung, es geht um die besonderen Privilegien, die der neue Familienstand mit sich bringt. Das adoptierte Kind gehört zu der Familie des Adoptivvaters, als wäre es ein natürlicher Sohn. Mit allen Rechten und sogar oft mit einem neuen Namen. Ein gutes Beispiel ist die Geschichte von Mose im Alten Testament. Ihr erinnert euch, ein ausgesetzter hebräischer Sklavenjunge. Doch die Prinzessin findet ihn. Gibt ihm einen neuen Namen, Mose, denn ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Und sie nimmt ihn als ihren eigenen Sohn auf. Und Mose darf all die Privilegien eines Prinzen genießen in Ägypten. Er wird ausgebildet, er wird versorgt und er ist Teil der Familie des Pharaos. Es ist absolut erstaunlich, aber die Bibel gebraucht genau dieses Bild der Adoption, um die Gnade zu beschreiben, die Gott den Gläubigen schenkt. Wir sind nach seinem Namen genannt, Söhne Gottes. Wir können Gott unseren Vater nennen. Und wir dürfen all die Vorteile erfahren, die es bedeutet, Gott als Vater zu haben. Das gilt für jeden, der an Christus glaubt. Denn wie wird man adoptiert? Paulus schreibt, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Ihr alle. Nicht die Besten von euch, nicht die Klügsten unter euch, nicht die, die schon besonders lange Christen sind. Ihr alle, ihr seid Söhne Gottes. Und wie kommt es? Durch den Glauben in Christus Jesus. Wer an den Sohn glaubt, den achtet Gott der Vater auch als Sohn. Wer mit Christus verbunden ist, den erklärt Gott der Vater zu seinem Sohn, zu seinem Kind. Es ist durch Glauben allein. Alle, die Gott rechtfertigt, die hat er auch bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das bedeutet, er nimmt als Kinder an. Also, wenn Gott dir aus Gnade durch Glauben in Christus die Sünden vergeben hat, dann darfst du wissen, dass der Vater dich auch adoptiert hat. Gott verleiht dem Gerechtfertigten das Recht, ein Kind Gottes zu sein. In Johannes 1, Vers 12 wird das so schön beschrieben. So viel ihn aber aufnahm, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Der Glaube nun geht der Rechtfertigung und der Adoption voran. Logisch voran, wenn man so will. Nämlich durch die Wiedergeburt. Gott schenkt neues geistliches Leben. Ein Herz, das aus Stein war, es wird nun ein fleischernes Herz. Ein Herz, das in der Lage ist, geistliche Regungen zu empfinden. Buße und Glaube schenkt er. Nicht aufgrund von Willenskraft oder Entscheidung, auch nicht aufgrund von dem Geblüt, also von dem Familienstammbaum. Nein, sondern aus Gnade. Aus Gnade, in seinem souveränen Willen. Und da, wo dieser Glaube wirksam wird, in dem das Evangelium von Jesus Christus aufgenommen wird, da werden die Menschen auch gerechtfertigt, vor dem Strafgericht Gottes als gerecht erklärt, und sie werden adoptiert, zivilrechtlich zur Familie Gottes erklärt. Also, die Adoption beruht auf dem Glauben, nicht aufgrund der Leistungen der Menschen, genauso wie die Rechtfertigung. aber es ist ein anderer Status, eine andere Stellung, die hier zu berücksichtigen ist. Aber ein adoptiertes Kind soll den Vater ehren und ihm ähnlich sein. Ein Sohn, der zum Beispiel von einem Kaiser adoptiert wurde, er bekam den Namen des Kaisers. Darum nannten sie sich nach Gaius Julius Caesar die Nachfolger auch Caesar. Sie bekamen den Namen des Kaisers und die Kinder, sie wurden erzogen, sich wie ein Kaisersohn zu benehmen. Octavian, er wurde erzogen, dass er lernen sollte, nun in der neuen Familie, in der er ist, nun auch zu lernen, was es bedeutet, in dieser Familie zu sein, ein Sohn des Kaisers zu sein. Er sollte seinem neuen Adoptivvater ähnlich werden und nicht so sehr seinem leiblichen Vater. Und durch das neue Leben, das Gott schenkt, sind seine adoptierten Kinder nun auch dazu aufgefordert, so zu leben, dass erkennbar wird, zu welcher Familie wir nun gehören. Zu welcher Familie ein Christ gehört. Ich gebe euch mal ein paar Bibelverse, die das bekräftigen. Epheser 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Das ist die Logik. Wir sollen Gott nachahmen, weil wir Kinder sind. Oder Philipper 2, Vers 14 und 15. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. In dieser Welt soll erkannt werden, oh, die gehören zu einer anderen Familie. Das sind Kinder Gottes. Und das ist solch ein Unterschied, dass es leuchtet wie die Sterne in der Nacht. Oder Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also auch hier, damit erkannt wird, zu wem ihr gehört, wer euer Vater ist. Handelt ähnlich, seid ähnlich. Und Vers 48, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und auch in Lukas 6, Vers 35, liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen, und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Versteht ihr? Ganz häufig in der Schrift wird diese Ähnlichkeit zwischen Gott dem Vater und seinen Kindern aufgezeigt. Als adoptierte Kinder sollen wir nun schauen, was tut Gott der Vater? Oh, so will ich auch handeln. Das will ich auch tun. Dem will ich nacheifern. Das will ich nachahmen. Und wir kennen das bei Kindern. Man nennt es ja Lernen am Modell. Die Kinder versuchen immer das zu machen, was die Eltern tun, alles nachzumachen. Es erfordert manchmal ein bisschen Geduld bei den Eltern, aber es ist eines der wichtigsten Methoden, wie ein Kind lernt. Ich habe ein Vorbild. So möchte ich auch sein. Und ich mache es ebenso, ich mache es nach. Kinder Gottes, sie schauen auf den Vater und sagen, von dir möchte ich lernen. Ja, die Adoption soll zu einem Kennzeichen eines Christen werden. Nämlich, dass ein Christ dem Vater im Himmel in seinem Verhalten, in seiner Liebe, in seiner Heiligkeit immer ähnlicher wird. Zweitens, neue Privilegien. Mit dem neuen Stand in einer neuen Familie gehören die Gläubigen nicht mehr dem Teufel an. Sie gehören nicht mehr der Familie der Gottlosen an, sondern sie haben Gott zum Vater, der sie annimmt, und sie haben alle Gläubigen zu Geschwistern. Darum nennen wir einander Brüder und Schwestern, die wir zu Christus gehören. Und das ist ein Privileg. Wir haben eine neue Familie. Wir gehören zu der Familie Gottes. Aber die Bibel nennt noch ganz viele Privilegien, die damit verbunden sind. Privilegien heißt Vorteile, etwas, was durch diesen neuen Stand uns zugute kommt. Es ist nicht nur ein anderer Name, nicht nur ein anderer Titel, wo man sagt, okay, ja, vielleicht irgendwo, wenn ich irgendwo was bei den Behörden einreichen muss, dann spare ich vielleicht ein bisschen was oder so. Nein, dieser neue Stand, er hat ganz viele Vorteile für denjenigen, der von Gott adoptiert ist. Ganz praktisch im Leben, was es für einen Christen mit sich bringt. Und die wichtigsten Privilegien wollen wir in 5 Unterpunkten zusammenfassen. Zum einen, freimütiger Zugang. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, es gibt ein berühmtes Foto, noch ein Schwarz-Weiß-Foto. Und das zeigt den ehemaligen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, wie er im Oval Office am Schreibtisch sitzt. Massiver, großer Schreibtisch. Er sitzt dort und arbeitet da ein paar Papiere durch. Doch das Besondere an diesem Foto ist gar nicht, dass der Präsident am Schreibtisch sitzt, sondern man sieht plötzlich unten, unterm Schreibtisch, wie so eine Art Luke oder so eine Klappe, die auf ist. Und man sieht den Sohn von John F. Kennedy, den kleinen Jungen, der unter seinen Füßen spielt. Und dieses Foto ist dahingehend bemerkenswert, weil es hier solch einen Kontrast aufzeigt. Hier ist der damals vielleicht mächtigste Mann der Welt. Am wichtigsten Schreibtisch der Welt. Im vielleicht bestbewachtesten Gebäude der Welt. Und völlig unbekümmert. Als würde all das ganz normal sein, spielt der kleine Sohn einfach zu den Füßen des Vaters. Und genau so ist dieses Verhältnis, das uns bewusst werden sollte. Wir haben einen Vater, der viel mächtiger ist als John F. Kennedy und alle Präsidenten zusammen. Einen Vater, der herrscht und regiert, und zwar ohne Ende. In Ewigkeit. Niemand kann seiner Herrschaft ein Ende bereiten. Aber da, wo wir Kinder Gottes sind, da dürfen wir freimütig zu ihm kommen. Zu seinen Füßen sitzen. Da ist er niemals zu beschäftigt. Da ist er niemals zu fern. Da ist er niemals zu sehr abgeschottet von all den Aufgaben, die solch ein mächtiger Person hat. Nein, wer ein Kind Gottes ist, der darf freimütig zu ihm kommen. Er hat immer Zugang. Und das zeigt vor allem das Gebet. Ja, im Neuen Testament wird das Gebet genau als solches beschrieben. Ein Kind spricht mit seinem Vater. Die Jünger Jesu, die waren ganz beeindruckt vom Gebetsleben Jesu. Ich habe es schon mal erwähnt, sie haben ihn nicht gefragt, Herr, lehre uns Wunder tun oder lehre uns Heilungen. Oder das Erste, was sie gesagt haben, war, Herr, lehre uns beten. Sie merkten, hier liegt eine Kraft, die bemerkenswert ist. Und wenn man sich das anschaut, tatsächlich erwähnen das alle Evangelisten, jedes Gebet Jesu, in jedem Gebet, das er spricht, das die Evangelisten aufzeigen, betet er zum Vater. Absolut bemerkenswert. Wir finden das nicht im Alten Testament. Wir finden es bei Jesus. Jedes seiner Gebete, außer eine einzige Ausnahme. Könnt ihr euch vorstellen, welche das ist? Als er hängt am Kreuz, an der Stelle von Sündern, und ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ansonsten betet er immer zu Gott als Vater. Und er lehrt seine Jünger nun, als sie ihn fragen, lehre uns beten, was lehrt er sie? Betet so, unser Vater im Himmel. Es ist der freimütige Zugang. Ja, wir dürfen Gott und sollen Gott unseren Vater nennen und erkennen, was das bedeutet. Übrigens gibt manchmal so diese Neigung, aus dem Aber etwas zu verkehren, wie eine flapsige Bemerkung, irgendwie Papi oder Daddy oder so, das ist damit nicht gemeint. Es meint aber das Vertraute, dieses Bewusste, ich darf kommen zu ihm als meinen Vater. Aber es entbehrt nicht dem Respekt, es entbehrt nicht der Ehre, ganz im Gegenteil. Und die Bibel sagt, wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, damit wir aber Vater sagen dürfen, damit wir diesen vertrauten Zugang uns dessen gewiss sein können. Und das ist eine interessante Stelle, auch im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 6, da heißt es, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Und die Begründung ist interessant. Weil ihr Söhne seid, gibt er den Geist der Sohnschaft. Das heißt, nicht durch den Geist werden wir Söhne, sondern er sagt, diejenigen, die Gott als Kinder angenommen hat, die Söhne sind, den schenkt er nun auch den Geist der Sohnschaft, um das zu bestätigen, damit wir uns bewusst werden dieses freimütigen Zugangs, den wir haben im Geist, dass wir jederzeit zu Gott, den Vater, treten dürfen, dass wir aber Vater rufen dürfen. Es ist als eine Bestätigung, als eine Hilfe, dass wir diese Gewissheit haben dürfen. Wir sind Kinder Gottes, dass wir diesen Freimut, diese Zuversicht haben dürfen. Der Geist, er hilft uns auf, dessen bewusst zu werden. Auch Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist der Sohnschaft, er soll uns helfen, diese Zuversicht in voller Gewissheit zu finden. Ich bin ein Kind Gottes. Nicht aufgrund dessen, was ich getan habe, sondern aufgrund dessen, dass Gott, der Vater, mich adoptiert hat. Und als ein Zeichen, als einen Beweis dafür, schenkt er mir den Geist der Sohnschaft, den Heiligen Geist. Ein weiteres Privileg ist liebevolle Fürsorge. Und das ist interessant. Gott nimmt mit der Adoption selbst Pflichten auf sich. Ein Adoptivvater, er erklärt sich als zuständig und verantwortlich für die Kinder, die er aufnimmt. Das ist nicht so. Und tatsächlich ist das, was auch Gott der Vater tut. All die Kinder, die er aufnimmt, für die ist er nun auch verantwortlich und zeigt sich verantwortlich. Liebevolle Fürsorge. In der Bergpredigt sagt Jesus, Matthäus 6, Vers 31, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach all diesen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ich weiß, als Vater bin ich verantwortlich, meine Kinder zu versorgen. Dass sie nicht morgens am Frühstückstisch sich sorgen müssen, Papa, was werden wir essen? Papa, was werden wir trinken? Euer himmlischer Vater weiß. Was Jesus sagt, ist, die zu Gott gehören, die Gott als Vater haben, für die sorgt er. Wir können alle unsere Sorgen auf ihn werfen, denn er ist besorgt um uns. Schon im Psalm 103 heißt es, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ein wunderbares Privileg. Wer Gott zum Vater hat, für den sorgt der Vater. sodass wir uns nicht sorgen müssen, dass wir nicht Angst haben müssen, dass wir nicht betrübt und hoffnungslos sein müssen. Und er gibt auch gute Gaben. Tatsächlich ist der Vater es, der seinen Kindern mit dem ausstattet, was sie brauchen, und darüber hinaus. Wenn ein Kind Geburtstag hat, von wem erwartet es Geschenke? Von wem erhofft es Geschenke? Von wem bekommt es Geschenke? Nun, von Freunden, von Verwandten, von der Oma und Opa, aber doch vor allem von den Eltern. Und wenn ein Kind etwas nötig hat, dann ist der erste Ansprechpartner die Eltern. Und so ist es auch mit Gott. Und das sollen wir uns, dessen sollen wir uns bewusst werden. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 11, wenn nun ihr, er spricht zu den Menschen, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, gute Gaben geben denen, die ihn bitten? Ist das nicht ein wunderbares Privileg zu wissen? Ich darf den Vater bitten. Und alles, was gut ist für mich, er weiß es. Er weiß es. Und er weiß, gute Gaben zu geben. Jakobus 1, Vers 17 heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Ein Privileg. Wir dürfen von unserem Vater gute Gaben empfangen, die wertvoller sind, kostbarer sind als alle Gaben dieser Welt. Und dann bewahrende Erziehung. Auch das gehört zu einem Privileg. In Römer 8, Vers 14 heißt es, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Hier gibt es eine Instanz, die führt und leitet und lenkt und weist den rechten Weg. Und nur solche sind Kinder Gottes. Die einfach nach rechts und links weglaufen können. Und niemand geht ihnen hinterher. Sie können tun, was sie wollen. Sie sind einfach ihren eigenen Wünschen überlassen. Sie gehören nicht zu Gott. Aber die der Geist Gottes leitet, das sind Gottes Kinder. Oder noch deutlicher, Hebräer 12, ab Vers 5. Habt ihr die Mahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht? Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Also auch hier, Adoption. Er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Wenn was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist er ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Also eben solche, die gar nicht diese Stellung haben, dass sie zur Familie gehören. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Gott züchtigt, Gott erzieht seine Kinder. Er zieht zurück, er weist sie auf den Weg, damit sie das gute Ziel erreichen. Damit sie seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Ein Privileg. Ja, wir alle sind noch mit Sünden behaftet. Und wenn es nur nach uns geht, würden wir so schnell nach links und nach rechts ausscheren und würden uns verlaufen, verirren. Aber ein Privileg der Kinder Gottes ist, Gott geht ihnen nach. Er ist wie ein Vater, der es ernst nimmt, der seine Kinder erzieht, der sie zurechtbringt. Und schließlich ein fünftes Privileg das volle Erbe. Das volle Erbe. In Galater 4, Vers 7 heißt es, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Der Unterschied von einem Sklaven und einem Sohn ist, der Sklave arbeitet und arbeitet, um zu arbeiten. Ein Sohn, er hat das Recht auf das Erbe. Der Vater wird ihm alles vermachen. Und so ist tatsächlich mit der Adoption dieses Privileg verbunden. Christ, wenn du Gott als Vater hast, dann verspricht er dir nicht weniger als das Himmelreich zu deinem Erbe. In 1. Petrus 1, Vers 3 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einem lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Das ist nicht nur irgendwie so eine olle Schabracke, wo man am Ende mehr investieren muss, als dass man davon hat. Gott verspricht ein unvergängliches, unbeflecktes, unverweltliches Erbteil, ein unerschütterliches Reich. Und es wird aufbewahrt in den Himmeln. Wir haben heute gelesen, dieses himmlische Jerusalem, das in Offenbarung 21 dann auf die Erde kommt. Es ist das Erbteil der Christen, weil Gott sie als Vater adoptiert hat. Römer 8, Vers 17, wenn aber Kinder, so auch Erben. Diese Verbindung ist im Neuen Testament sehr, sehr stark. Wenn du ein Kind bist, dann bedeutet das Erbschaftsrecht. Und bei den meisten von uns ist es zum Glück auch nicht so eine wichtige Sache. Es gibt so viele Erbstreitigkeiten. Aber in Bezug auf Gott darf uns das ein Trost sein, eine Hoffnung sein. Wenn du ein Sohn bist, wenn du ein Kind bist, dann bist du Erbe. Übrigens ist das auch der Grund, warum mit Sohnschaft nicht nur männliche Christen gemeint sind, sondern auch weibliche. Hier geht es um Kindschaft, aber der Sohn war der Erbe. Und Paulus will ausdrücken, ihr alle seid Söhne Gottes. Männer und Frauen, die zu Christus gehören. Ihr alle werdet Erben. Ihr alle habt das Recht, wie das Recht eines Sohnes. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Christus ist der älteste Bruder. Und mit ihm sollen wir alles erben. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Da, wo sichtbar sein wird, oh, seht, das sind Gottes Kinder. Er führt sie alle in die Herrlichkeit. Sie dürfen alle ihr Erbe antreten. Die Offenbarung der Söhne Gottes. Volles Erbe mit Christus, unserem großen Bruder. Das ist das Recht, das Privileg solcher, die Gott der Vater adoptiert. Erkennst du diese Privilegien in deinem Leben? Denkst du darüber nach, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, Gott selbst als Vater zu haben, der du dich einen Christen nennst? Hast du diese kindliche Verbindung, dass du freimütig beten kannst, Vater im Himmel, mein himmlischer Vater? Und wie ist es mit deinen Sorgen? Da, wo die Umstände schwierig sind, da, wo Nöte kommen, erfährst du Trost durch diese Lehre, dass du ein Kind Gottes bist? Wo Ängste und Sorgen sich Raum machen in deinem Leben, weißt du, dass du einen Vater hast im Himmel, und empfängst du Gaben von Gott? Kannst du das bezeugen in deinem Leben? Gott schenkt mir Hilfen, für die ich ihn preisen kann, wofür ich ihn so dankbar bin. So oft, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht, und plötzlich schenkt Gott gute Gaben, dass ich fortfahren konnte. Bist du dir seiner Hilfe bewusst? Tag für Tag. Dass er es ist, der alles lenkt und leitet und dir all die Kraft gibt, die du brauchst. Und kannst du sagen in deinem Leben, ja, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, weil er mich schlägt. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, weil er mir nicht meinen Willen lässt. Weil er mich erzieht. Ist es sichtbar in deinem Leben, dass du nicht einfach in Sünden fortlaufen kannst? Einfach in sündigen Begierden leben kannst und da ist niemand, der dich zieht. Da ist niemand, der dich zurechtweist. Da ist niemand, der dich zurückbringt. Und ich glaube, die meisten von uns kennen Phasen, wo wir selbst trotzig waren. Wo die Sünde solch eine Verlockung war. Um dann zu erfahren, ich habe einen Vater und der ist stärker als ich. Ich habe einen Vater, der mich nicht lässt. Der mich nicht in mein eigenes Verderben gehen lässt. Er zieht mich. Er bringt mich zurück. Und hoffst du auf das Erbe der Herrlichkeit? Ist das eine Sache, worüber du nachdenkst? Nicht nur die guten Gaben in diesem Leben, sondern zu wissen, da ist etwas, was der Vater mir versprochen hat, was größer ist als alles in dieser Welt. Ein unvergängliches Erbe. Hoffst du auf das Erbe der Herrlichkeit? Kannst du es schon sehen wie Petrus, dass du weißt, dass es wird nur noch aufbewahrt in den Himmel, das kommt bald. Und ich darf in all diese Freude hineingehen. Das sind Kennzeichen derer, die ein Kind Gottes sind. Ja, ein Christ trägt das Kennzeichen der Gotteskindschaft. Möge der Herr uns darin segnen, dass wir uns des Standes und all der Privilegien bewusst sind und dass sie erkennbar werden, ganz praktisch in unserem Leben, in unserer Beziehung zu Gott als Vater. Lass uns beten. Lieber Vater, wie unauf